Vater.
Meinen Sie mich? Wir kennen uns nicht. Ich bin zum ersten Mal in Duisburg.
Steh jetzt sofort auf!
Haben Sie was vor mit mir oder was?
Hallo, erstmal guten Morgen oder Tag auch, wie wir hier im Ruhrpott so sagen. Herzlich willkommen in Duisburg.
Spaß muss sein, gerade am Anfang. Deutsches Reiseradios Podcast 325 mit Rüdiger Edelmann. Ich lade euch heute ein nach Duisburg und zu den ersten flüchtigen Erfahrungen in einer Stadt, von der vermutlich viele sagen, Duisburg, warum fährt er denn dahin? Wahrheitsgemäße Antwort, ich war dort zu einer Preisverleihung. Man höre den Podcast vom April. Und wenn man schon mal dort ist, kann man sich auch umgucken. Damit ist auch klar, dass was hier folgt, ist ein Schlaglicht. Kenner von Duisburg und dem Pott bin ich nicht, aber es gibt eine Menge zu erzählen. Als dann, auf geht's.
Ja, das ist Duisburg. Hier will einfach keiner hin.
Ruhrpott, Romantik haben wir es genannt. Für Kohle und Fußball sind wir hier bekannt.
Duisburg, du bist genauso schäbig wie ich.
Mann, lieber Gott. Guck mal auf den Kohlepott, von da oben kannst du besser sehen. Sag, ist der Welt sich noch ein Drehen?
Dann wird das Ruhrgebiet zum schönsten Ort der Welt. Auch wenn es sonst vielleicht nicht jedem sofort gefällt.
Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Kommt von euch nicht mehr los. Und das Ruhrgebiet bin ich.
Duisburg, 500.000 Einwohner, Mündung der Ruhr in den Rhein, weltgrößter Binnenhafen und MSV Duisburg, Currywurst und Pommes-Schranke, Kohle und Ruhrgebiet, Erz und Koks, Eisen und Stahl, Thyssen und Haniel, Hütten und Landschaftspark, Chemie und Tanner. Und diese Aufzählung könnte man noch ziemlich lange fortsetzen. Immerhin geht die Geschichte Duisburgs bis 883 zurück und lange davor waren hier auch die Römer mal auf Stippvisite. Das erfährt man spätestens, wenn man zur City-Tour mit Franz Josef Tolle startet.
Wir hatten ja schon ziemlich früh Römer hier, die sind aber auf der westlichen Rheinseite den Rhein langgezogen. Also Köln, Neuss, Xanten, Nijmegen. Auf dieser Seite sind auch mal Römer zu Besuch gewesen, aber im Grunde genommen war das Land germanisch. Aber man weiß, dass die Römer hier waren, weil man hier auch römische Funde getätigt hat. Dann haben die Römer sich so beginnend irgendwann, weiß ich nicht, 200 nach Christus oder so, langsam zurückgezogen. Und dann sind praktisch parallel auf der östlichen Rheinseite, wo wir jetzt auch hier sind, Franken aus Süddeutschland gekommen und sind weiter durchgezogen bis in Richtung Frankreich. Und einer von den Königen, der hat auf diesem Burgplatz einen Königshof gegründet, der dazu dienen sollte, den König zu versorgen, wenn er denn hierher kommen würde. Und dieser Burgplatz, der lag deutlich über dem Rhein. Und der Rhein floss damals in dem Bereich, wo wir jetzt hingehen werden, im Duisburger Innenhafen. Der hat dann ungefähr um das Jahr 1000 sein Bett verlegt. Man vermutet Eisbarriere im Winter und viel Tauwasser. Und wir haben ja hier am Niederrhein keine Höhen und Tiefen. Das ist ja alles im Grunde genommen eine Ebene. Aber wir haben auch keine Berge. Die höchsten Berge in Duisburg sind 80 Meter. Das ist ein Hochofen höher, ja. Und dann ist die Stadt da oben gegründet worden. Zum einen, weil man über den Rhein eher gereist ist als über Land. Und zum zweiten eben, weil diese Fläche hochwassergeschützt war.
Viel ist davon nicht übrig. Zumindest kleine Stadtmauerabschnitte aus dem Mittelalter existieren noch.
Ungefähr 2700 Meter lang. Mit 4 Stadttoren und 20 Türmen und. Und ein Großteil davon ist zerstört worden, beziehungsweise die Stadttore hat man schon etwa 1820, 30 abgerissen, weil sie zu eng waren. Hier haben wir dann noch Reste von der alten Stadtmauer. Die geht dann auch noch weiter. Teilweise liegt sie noch in der Erde. Und dann direkt an der Königstraße, an der Fußgängerzone, ist dann das sogenannte Kuhtor. Dort war ein Stadttor. Ein Stückchen davor steht auch noch der Schäferturm. Da hat dann der Schäfer gewohnt, der die Kühe morgens raus und abends reingetrieben hat. Ansonsten haben wir noch viele Namen, die an die alte Stadt erinnern, aber wenig Denkmäler, die man sehen kann. Diese Straße hier heißt zum Beispiel Kuhlenwall. Kuhl von kühl. Hier standen nämlich schon im Mittelalter Bäume. Und da konnte man im Kühlen, im Schatten spazieren gehen. Wenn Sie weitergehen über die Fußgängerzone hinaus, kommen Sie auf den Sonnenwall. Da standen keine Bäume. Diese Namen sind noch da. aber da finden Sie sonst nicht mehr viel von der mittelalterlichen Stadt.
Da, wo die Stadtmauerreste stehen, ist auch eine große Brache, weil da mal gebuddelt wurde von Archäologen und das Gelände erst jetzt wieder bebaut werden darf. Immerhin gibt sie auch den freien Blick aufs Rathaus frei.
Sie sehen hier vorne so eine Kulisse, da ist ein hoher Turm mit einer Uhr, das gehört zum Rathaus. Und davor ist der Burgplatz und das ist der Bereich, in dem die Stadt mal irgendwann gegründet worden ist. Auf der rechten Seite ein Kirchturm ohne Spitze. Das ist die Salvatorkirche, das ist unsere Stadtkirche, ungefähr 700 Jahre alt. Und die ist im Zweiten Weltkrieg zerstört und dann bis 1960 wieder aufgebaut worden. Und die Gemeinde hat dann beschlossen, wir wollen da zum Gedenken an diese Bombenzerstörung keine Spitze mehr auf dem Turm haben. Jetzt gibt es aber zwei Fraktionen. Die zweite Fraktion hat vor fünf Jahren mal angefangen und hat gesagt, vielleicht sollten wir da doch wieder eine Spitze drauf machen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass keine Spitze drauf kommt, aber auf jeder Ecke von dem Turm ist jetzt ein Laser. Und abends werden diese Laser eingeschaltet und dann ist optisch der Eindruck da, als wenn eine Spitze drauf wäre. Wenn Sie heute Abend im Dunkeln nach Hause gehen, vielleicht können Sie mal einen Blick drauf werfen.
Ja, so ist Duisburg, möchte man als außenstehender Besucher sagen. Aber hör mal, auch aus dem Nicht-Perfekten kann man was machen. Was hatte unser City Guide schon zu Beginn auf dem König-Heinrich-Platz gesagt?
Duisburger Innenstadt, so wie die jetzt aussieht, hat zwei Gründe. Erstens, in den 80er Jahren hat das Land Nordrhein-Westfalen den größeren Städten im Ruhrgebiet die Möglichkeit eingeräumt, die Straßenbahn unterirdisch zu verlegen. Von daher haben wir zwar überall U-Bahn-Schilder, aber eigentlich ist das eine Stadtbahn, die nur in der Innenstadt unterirdisch verläuft. Dadurch wurde dann flächenfrei, weil man gleichzeitig auch den Pkw-Verkehr von der Innenstadt da drüben entfernt hat und hat jetzt schöne Ausstellungs- und Freiflächen. Zweiter Punkt, im Ruhrgebiet gab es in den 70er, 80er, 90er Jahren große Umwälzungen. Industriebetriebe wurden stillgelegt, die sogenannte Industriekultur. Der Begriff kommt gleich nochmal, kam zum Tragen.
Die Städte im Pott seien aber sehr unterschiedlich mit dem Wandel umgegangen.
Dann haben eben manche Städte, wie zum Beispiel Oberhausen, gesagt, wir nehmen das Gelände eines alten Hüttenbetriebes, Gute Hoffnungshütte, und setzen darauf eine riesen Shopping-Mall. Die Duisburger Bürger und auch die Parteien haben sich aber dafür entschieden und haben gesagt, nee, wir wollen lieber die Innenstadt stärken. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen im Grunde genommen. Hier dieser zentrale Platz, der König-Heinrich-Platz, ist mehr oder weniger zweiseitig neu gebaut worden, nämlich einmal mit dem City-Palais, Veranstaltungsräumlichkeiten mit der Mercator-Halle, der Auftrittsort der Duisburger Philharmoniker, unten dann noch ein paar Restaurants, kleine Geschäfte und so weiter. Und auf der anderen Seite genau gegenüber das Forum, seinerzeit bei der Öffnung die größte innerstädtische Shopping-Mall in Deutschland. Hier war vorher ein Parkplatz und hier war eine Wendestelle von der Straßenbahn. Und die Idee, die man eben hier hatte, war, diesen Platz so zu gestalten, dass er auch anderweitig nutzbar ist. Hier findet zum Beispiel im Sommer von Mai bis Oktober, jeweils am ersten Donnerstag im Monat, eine Musikveranstaltung statt, Open Air. Das nennt sich Jazz auf dem Platz, ist aber bunt gemischt und kann alles Mögliche sein. Einmal im Jahr findet dann hier auch ein Auftritt vor dem Stadttheater statt von den Duisburger Philharmonikern, auch Open Air. Und auch das sind sehr beliebte Veranstaltungen und dadurch wird dann eben auch hier die Fläche immer wieder gefüllt. Ne?
Aus der Stadt mehr machen, das leuchtet ein. Trotzdem hat es Duisburg bis heute nie ganz einfach gehabt. Der Strukturwandel setzte der ganzen Region zu. Duisburgs Innenhafen war ein zusätzliches Problem, das schon Tradition hatte.
Der heutige Innenhafen ist zusammen mit dem Außenhafen als Kanal gebaut worden zuerst einmal. Der Rhein fließt jetzt hier. Ursprünglich floss er einmal hier lang und knickte dann ab in Richtung Norden. Hat dann im Jahrtausend etwa sein Bett verlegt, mit der Folge, dass die Duisburger Händler, die dann hier angesiedelt waren, Probleme kriegten. Nicht von einem auf das andere Jahr, aber nach etwa 200 Jahren war der alte Rheinamt ziemlich verlandet. Dann hat man versucht, über Land hier an den Rhein zu kommen, war aber alles sehr schwierig. Und als dann die Möglichkeit bestand, mit Maschinenunterstützung, sprich Dampfmaschinen, Dampfbagger, einen Kanal zu bauen, hat man einen Kanal gebaut vom Rhein bis zur Ruhr. Zuerst einmal nur ein Kanal, damit die wieder mit Schiffen an den Duisburger Lagerhäusern anlegen konnten. Und dann ab etwa 1840, 1850 begann die sogenannte industrielle Revolution. Heißt also, Scharen von Menschen kamen hierher, um zu arbeiten und die mussten alle versorgt werden. Und da hier oben im Norden, das ist der eigentliche Rohrotterbereich des Hafens, auch heute noch, da nicht mehr viele Möglichkeiten bestanden, hat die Stadt Duisburg beschlossen, diesen Kanal auszubauen zu einem Hafen auf eine Breite von 40 Metern. Und gleichzeitig wurde irgendwelchen Interessenten erlaubt, jeweils links und rechts von der Hafenbeckenkante 40 bis 60 Meter Land einwärts Lagerflächen zu nutzen oder Gebäude zu errichten. Dann haben sich hier in dem Bereich zuerst einmal einige Getreidehändler niedergelassen, haben Speicher gebaut und Mühlen. Und hier im hinteren Bereich haben sich Holzhändler niedergelassen. All das hat ganz gut funktioniert. Hier standen zu Spitzenzeiten einmal 17 Getreidespeicher und Mühlen. Und daher stammt auch dieser Spitznamen Getreidespeicher des Ruhrgebiets, Rotkorb des Ruhrgebiets, je nachdem.
Das hat dank der Bemühungen lange funktioniert, aber ein Hafen quasi in Laufweite vom Zentrum brachte mit den Jahrhunderten immer mehr Probleme.
Ab etwa 60er, 70er Jahre traten, was diesen Hafenbereich anbelangt, zwei Probleme auf. Erstens, im Häuserbau wurde kaum noch Holz verwendet. Man hat also zum Beispiel Betondecken gegossen. Unter Tage hat man kein Holz mehr verwendet, sondern Eisenstempel, um das abzufangen. Heißt also, der Holzhandel hier ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und die Getreidelieferungen, die per Schiff normalerweise vom Rhein her kamen, mussten relativ weit hier reinfahren und hatten jeweils zwei Behinderungen. Nämlich einmal an der Marientorbrücke und auch an der Schwanentorbrücke waren jeweils Hubbrücken. Wenn der Wasserstand hoch war, mussten die Schiffe unter Umständen relativ lange warten, bevor diese Brücken gehoben wurden, damit die weiterkamen. Gleichzeitig haben die dann wohl überlegt, dass man nicht mehr so riesengroße Speicher braucht, sondern dezentral besser versorgen könnte. Und zum Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war dieser Hafen im Grunde genommen tot, bis auf einige kleinere Speditionen, die noch hier waren.
Die Geschichte um den Duisburger Innenhafen hat sich seitdem grundlegend verändert. Und schon sind wir wieder beim Stichwort Industriekultur.
Kultur vorher waren Schlösser, Kirchen, Burgen, aber keine Industriebauten. Und dann hat man eben die Idee geboren, dass man auch diese alten Industriedenkmäler möglichst erhalten sollte. Und was Duisburg anbelangt, hat man sich dann noch Rat bei einem namhaften Architekten geholt, nämlich Norman Foster oder Lord Norman Foster. Der hat seinerzeit schon an der Uni ein Gebäude errichtet und von daher bestand ein Kontakt. Und man hat natürlich nicht nur den gefragt, auch andere. Aber letztendlich sind die Ideen, die wir hier heute sehen, weitestgehend in den Büros von Norman Foster entstanden.
Dass der Innenhafen heute optisch immer noch als Hafen daherkommt, ist vorher eher festgelegten klaren Regeln zu verdanken und dem Engagement von Museumsleuten der Region.
Überall da, wo alte Speicher sind, die von der Bausubstanz her gut sind, wollen wir die weiter nutzen. Aber Speicher mehr, sondern zum Beispiel Büro oder Museum oder was auch immer. Zweiter Punkt, wir wollen Freiflächen schaffen, damit die Leute, die hier im Innenstadtbereich wohnen, da ihre Freizeit verbringen können. Ein dritter Punkt, wir wollen da, wo es möglich ist, Wohnraum schaffen. Das waren so die drei obersten Prämissen. Und dann hat man eben, wie gesagt, hier angefangen. 1988 gab es dann noch die internationale Bauausstellung Emscher Park. Hört sich jetzt sehr hochtrabend an, war aber im Grunde genommen eine Institution, die Gelder aus verschiedenen Quellen gesammelt hat und dann an die verschiedenen Bereiche weitergegeben hat. In Duisburger Innenhafen sind zum Beispiel 350 Millionen geflossen. Für zum Beispiel die Aufarbeitung, alte Gebäude abreißen, damit das Freiland dann verkauft werden konnte und Dinge dieser Art mehr.
Und das hat prima geklappt. In alte Speicher ist wieder Leben eingekehrt. Das Museum Küppersmühle für moderne Kunst sorgt qualitativ für Furore. Außerdem Kultur- und Stadthistorisches Zentrum, ein Museumsgarten, Ludwigforum und natürlich der Altstadtpark mit großem Spielplatz. Und selbst die dritte Regel in Sachen Wohnungsbau wurde erfolgreich in Angriff genommen. Auch dank Norman Foster und seiner für die damalige Zeit geradezu revolutionären Ideen.
Foster hat also da einige Ideen präsentiert, die heute noch relativ aktuell sind, aber damals quasi revolutionär waren. Zum Beispiel, er hat einen Häuserblock entworfen, der beginnt ungefähr 100 Meter weiter in diese Richtung, geht hier lang und geht dann auch nochmal ungefähr 120 Meter am anderen Ende rein. Im Innenhof ist ein Garten mit etwa 2.500 Quadratmetern. Weil er sagt, die Leute müssen im Sommer auch frische Luft kriegen. Er hat zwischen den verschiedenen Häuserblocks, wir nennen die Grachten, im Grunde genommen sind es Regenwasserkanäle, entworfen. Mit der Vorgabe, wenn es im Sommer warm wird, bringt Wasser Kühlung. Und wenn dann im Sommer wenig Regen fällt, dann kann man Grundwasser da reinpumpen, in diese Kanäle. Die Kanäle enden am Hafenbecken. Das Wasser fließt, wenn zu viel da ist, in den Hafen. Vom Hafen aus in den Rhein. Wenn jetzt im Sommer Wasser dazu gepumpt werden muss, dann ist das Grundwasser, wird über Elektropumpen reingepumpt und diese Elektropumpen werden mit Solarstrom betrieben. Heißt also, auf den gesamten Blöcken sind entweder Dachgärten oder Grünflächen oder Solarpanels. Diese Solarpanels erzeugen Strom, genauso wie alle anderen auch, wird ins Netz gegeben oder im Sommer dann für die Pumpen verwendet. Und jetzt kommt der Clou, die Idee stammt aus den frühen 80er Jahren. Da haben noch nicht viele Leute so weit gedacht. sowohl was die Kühlung anbelangt, wie auch Solar. Aber er hat das auf der Pfanne gehabt. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem guten Architekten und einem Architekten.
Ja, sagt Franz Josef Tolle, bei allem Fortschritt gab es damals auch gehörige Kritik. Nicht am Bauen, aber am sozialen Konzept der Umsetzung. Es waren nicht die Kosten, denn...
Wenn Sie einen Bauträger haben, der das macht und dann nachher für gutes Geld verkaufen kann, geht das. Und das ist eigentlich der Kritikpunkt, den viele Leute hier anbringen, dass nämlich damals die Bauträger mehr oder weniger bestimmt haben und dass zum Beispiel städtische Wohnungsbaugesellschaften, die auch sozialen Wohnungsbau machen könnten, gar nicht gefragt worden sind. Weil die Preise sind natürlich hier relativ hoch gewesen schon damals und sind sie jetzt auch noch. Das ist eben eine bevorzugte Wohnlage.
Der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus ist heute noch dringlicher geworden als vor 30 Jahren. Denn da beißt die Maus keinen Faden ab. Probleme mit der Sozialstruktur hat Duisburg jede Menge. Geringe Gehälter, hohe Arbeitslosigkeit, hohe Mietkosten und wachsender Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund machen das Leben schwieriger. Eine Folge: wachsende Kriminalität. Bei allen schicken Projekten lässt sich nicht darüber hinwegsehen, dass die Infrastruktur der Stadt leidet. Wissenschaftler sagen aber auch, dass viele der Wahrnehmungen durch politische Instrumentalisierung, insbesondere der AfD, in den Vordergrund gedrängt würden. Duisburg gehörte noch nie zu den angeblich feinen Adressen der Republik und die Menschen waren schon immer einfach rau und herzlich. Nicht von ungefähr entstanden die Tatortkommissare Christian Tanner und Horst Schimanski alias Eberhard Feig und Götz George, ausgestrahlt zwischen 1981 und 91.
Mein Name ist Horst Schimanski, bin Hauptkommissar in Duisburg.
Hast du mal zwei Bier klar? Ein Bier und ein Trippelwasser.
Und zwei UFOs hier.
Hast du deine Kritiken schon gelesen?
Ja, doch recht. Was tut denn ihr eigentlich? An der Theke steht. Aber wenn man mal falsch parkt, dann seid ihr ganz fix.
Genau, die Seuchen, die schleppen die Kanacken hier rein. Abgeschoben gehören die. Ja. Meine Frau hat so ja Angst vor den Kanacken, die traut sich abends schon nicht mehr auf die Straße.
Ja, umso besser, auf den Strich hin ist verboten, ohne grüne Karte.
Hier poliere ich die Presse!
Sie polieren hier gar nichts.
Wir wurden unendlich angegriffen und beschimpft, dass wir Duisburg in einem so schlechten Licht zeigen.
Es war uns sehr recht. Also wir haben uns sehr gefreut, als wir die 3 Seiten Bildzeitung hatten.
Was ist?
Oh, Scheiße.
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 Scheißkarre.
Das ist echt Scheiße.
Scheiße.
Durch Schimanski ist es doch lebensfähig geworden, dieser Satz. Jeder sagt zu Hause 25.000 Mal Scheiße, nur im Fernsehen, weil sie sagen, um Gottes Willen, warum sagt er nur Scheiße? Sagen Sie nicht Scheiße, doch, aber na also.
Ja, Schimanski hier.
Ey, wo wollen Sie denn hin?
Frau Poppinger?
Nee, Poppinger. Was wollen Sie denn?
Kann ich mal Ihren Mann sprechen?
Mein Mann? Der ist drüben, im Anker. Was gucken Sie denn so blöd? Knutschfleck ist es nicht.
War das wegen Patchek?
Jetzt geht's Ihnen feuchten Dreck an.
Haben Sie allerdings recht, Frau Poppinger.
Poppinger!
Wo ist denn der Anker?
Da links rum!
Weißt du noch, Lido, wie ich hier angekommen bin? Im nassen Overall. Und sonst nix. Und die Gummistiefel voll Wasser. Da war der alte Tiger abgesoffen unten im Hafen. Wer ist denn da jetzt Schiffsführer?
Der krumme Karl.
Oh Gott, der krumme Karl? Der fährt nur besoffen.
Ist das dein Nobel-Italiener hier?
Na klar, 3 Sterne, Bruder. Hot Ketchup, Curry Ketchup, Ketchup pur. Und ein Parkplatz vom Haus.
Und alle 3 Wochen Ölwechsel, ne?
Hey! Chippy!
Dachte! 3 Curry mit Pommes und Mayo.
Für mich bitte ohne Mayonnaise.
Du, da pissen gerade ein paar Punker in den Tank von deinem Motorrad.
Was? Was ist los?
Kann ich mein Bierwesen noch austrinken?
Du kriegst sogar noch eins, wenn du willst. Guten Morgen, Schimanski.
Wer steht denn hier seit 7 und friert? Ich! Ich hab keine Lust mehr, Schimanski. Ich stelle mich um den Scheiß anderer Leute kümmern zu müssen. Und jetzt fängst du auch noch an.
Der Schimanski gehört dann nach Duisburg.
Horst, du kannst doch nicht einfach aufhören. Was willst du denn machen?
Fliegen. Wieso fliegt Schimanski ab? Der muss doch auf der Erde bleiben. Der muss doch aufgefangen werden. Nein, der fliegt jetzt einfach über Duisburg.
Und dann aber, dass ich dann da oben Scheiße schreie, das ist dann wieder von mir.
Scheiße! Scheiße!
Schimmy veränderte den Tatort und auch Duisburg. Es war die Zeit mitten im Wandel der Region. Filmaufnahmen in sozialen Brennpunkten oder auch im Hafengebiet von Duisburg-Ruhrort. Das ist jetzt 35 Jahre her, doch Schimmy bleibt allgegenwärtig mit eigenem Straßenschild der Horst-Schimanski-Gasse im alten Ruhrort. Allgegenwärtig auch die Currywurst. Mein lieber Kollege Jürgen Zupanzig kennt als Duisburger den Grund der Tradition.
Also mittendrin hier im Ruhrpott gibt's oder gab es damals schon die Pommesbude Peter Pomm. 1930, 32 oder so hat der Gründer dieser Pommesbude Currypulver gekauft. Und das ist auch richtig verbrieft. Und hat es eingesetzt. Und im Dritten Reich waren natürlich so ausländische Gerichte verpönt. Das musste alles gut deutsch sein. Und dieses Curry kam natürlich aus Indien und er hat es dann irgendwie anders genannt. Gewürzwurst oder irgendwie sowas. Und dann in den 50er Jahren schwappte das dann wieder rüber mit dieser Currywurst. Und wir behaupten jetzt auch amtlich eigentlich bewiesen, dass die Currywurst bei uns in Duisburg-Marxloh erfunden wurde. Aber ich sage immer wieder, Hauptsache die Currywurst schmeckt. Mir hat es also gerade hier auch in Ruhrort gut geschmeckt. Die schmeckt mir auch in Berlin. Wichtig ist immer, dass die Soße hausgemacht ist und die Wurst einen guten Biss oder Grip hat.
Und ansonsten gilt's, ne, kommst du von der Schicht, was schöner gibt es?
Die bin ich als die Currywurst. Mir ist schon ganz flau von der Currywurst.
Mitten in Ruhrort, dicht am Wasser, liegt die Hafenkneipe Zum Hübi. Drinnen wartet lecker Currywurst und vor der Tür in der Horst-Schimanski-Gasse steht auch das Schimmy-Denkmal. Unter uns ziemlich klein und auch nicht besonders gut getroffen. Überzeugt euch gerne auf der Reiseradio-Website, denn dort gibt's reichlich Fotos. Im Ort findet man weitere Devotionalien wie ein Schimanski-Graffiti und den Hinweis auf einige Stellen, an denen gedreht wurde, in unmittelbarer Nachbarschaft des Hafenbeckens.
Mit dem ersten Ausbau der Hafenbecken hat man dann auch den Ort besser geschützt. Heißt also, der Aushub von den Hafenbecken hat man hier aufgeschüttet wie einen Damm. Und deshalb geht es auch gleich, wenn wir nach Ruhrort reingehen, etwas bergrunter. Und dieser Damm heißt dann auch dementsprechend Dammstraße, ne?
Dieser Ortskern wirkt fast dörflich gemütlich, wenn man vom großen, eindrucksvollen Haniel-Campus absieht. Ursprünglich war es die Hauptverwaltung der Unternehmensgruppe Haniel, die sich heute auf ganz andere Bereiche als Schifffahrt und Energie konzentriert. Der Samstagnachmittag in Alt-Ruhrort hat fast etwas Gemütliches. Duisburg als Hafenstadt und Duisburg als Hüttenstadt. Einige Stahlhütten produzieren noch immer, unter anderem die August-Thyssen-Hütte, heute noch das größte Hüttenwerk Europas. Das Rohmaterial Eisen kam bis vor einigen Jahren aus der Eisenhütte im Stadtteil Meiderich. Dort findet man heute die zweitgrößte Attraktion im Pott, gleich nach der Essener Zeche Zollverein, der Landschaftspark Duisburg-Nord. Jährlich 1,2 Millionen Besucher. Ich war mit einer ganzen Gruppe von KollegInnen dort. Hier bekommt ihr gleichzeitig auch ein Stück Ruhrpott-Sprache und Humor, geliefert von Manuela Sass. Die macht Führungen im Landschaftspark und bringt uns Menschen wie Eisenhütte näher.
Hallo erstmal, guten Morgen oder Tag auch, wie wir hier im Ruhrpott so sagen. Mein Name ist Manuela Sass. Es steht Ihnen völlig frei, wie Sie mich ansprechen, ne? Frau Sass, Manuela oder Hömmer. Weil darauf Hömmer. Hören wir ja im Ruhrgebiet, wenn man den Namen vergisst. Hömmer. Ist ja einfach so. Herzlich willkommen im Landschaftspark Duisburg.
Ein Samstagmorgen in Duisburg bei eher durchwachsenem Wetter.
Also ich habe den Regen abbestellt. Punkt 10, sollen laut Regenradar nichts mehr kommen. Wer weiß denn, was das hier früher mal war? Ja Leute, ist hier Mitmachaktion, ne? Nicht nur zuhören. Ja. Wenn ich 100 Leute frage, sagen mir 99 mit in Brust Stahl. Ne? Weil Duisburg ist ja nun mal Stahlstandort auch, aber hier haben wir keinen Tropfen Stahl erzeugt. Wir haben hier Roheisen hergestellt, das brauche ich, um daraus hinterher Stahl zu machen. Das hat August Thyssen hier alles hingesetzt. Vor 125 Jahren lief das hier wie geschnitten Brot mit Kohleeisenstahl im Ruhrpott. Und der Thyssen war ja nicht doof, ne? Der wusste, wie das Geschäft läuft. Und dann hat er sich gedacht, auch wenn das so gut läuft mit Eisen und Stahl, ich habe da hinten weiter im Westen ein Stahlwerk, im Ruhrgebiet weiter rein habe ich auch eins. Hier war früher gar nichts. Können wir Ruhrpottler uns gar nicht mehr vorstellen, aber hier war nichts. Ackerland. Und da hat der Thyssen sich gedacht, das kaufe ich. Ne? Von den 5 Bauernhöfen mache ich 4 platt. Und dann setze ich meine nochmal 5 neue Hochöfen dahin. Und dann habe ich ganz kurze Wege, meine beiden Stahlwerke noch weiter mit Roheisen zu versorgen und kann noch mehr Business machen. Und das hat auch 80 Jahre lang sehr gut funktioniert. Das hat man hier auf die grüne Wiese gesetzt. Dann kam die Siedlung drumherum und dann hat sich so die Stadt entwickelt. Ne? Also das war so die Reihenfolge.
Und große Teile der Reihenfolge machen heutzutage die Attraktion.
Jetzt nennen wir das Ding Landschaftspark Duisburg-Nord. Hat jemand eine Idee, warum wir das Ding Landschaftspark nennen? Ja, weil es auch schön ist. Hallo, das klingt nicht nur so, das ist auch schön. Warum meinen Sie, heißt das Ding Landschaftspark?
Ja, weil es grün ist.
So, teilweise. Genau. Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Ne? Also wir haben mittlerweile wieder sehr viel Grün hier. Das sah zur Zeit, als es am Laufen war, nicht so aus. Das war hier flächendeckend voll mit Maschine und schäbig. Böse Menschen sagen, komm, also eure 50 Bäume, die ihr hier dazwischen gestellt habt, das nennt ihr schon Park, das ist ja wohl albern. Das ist auch hier nur so, wo wir ja noch Bestandsgebäude haben, dass wir hier so ein bestimmtes Bepflanzungskonzept haben und auch gerne Bäumchen, die jetzt nicht so wahnsinnig groß werden oder Wurzeln ausbilden wie verrückt. Sonst haben wir riesig viel Arbeit, ne, die Gebäude zu schützen. Aber wenn man weiter da hinten reingeht, da ist sehr viel Natur. Da hat die Sass sich auch schön zurückerobert. Und da haben wir wirklich sehr viel Grün und sehr viel Landschaft. Und wir sind kein Museum. Also ne, Sie können ja kommen, wann immer Sie wollen. Das Ding 24-7, wie man heute so sagt, ne, ist die Bude auf hier. Also Sie können kommen, wann immer Sie wollen und Sie müssen keinen Eintritt bezahlen. Und man darf auch fast alles machen, was so im öffentlichen Raum ja machbar ist. Außer Blödsinn, sage ich immer. Weil da vorne das kleine Häuschen, wo die Pforte oder früher der Pförtner jetzt auch noch ist, da sitzt auch gleichzeitig unsere Security drin. Die passt nämlich schön auf, dass wir hier keinen Blödsinn machen, weil das Gelände bietet sich natürlich für manche an, hier wie an irgendwelchen Stellen rumzutouren oder zu klettern, wo es einfach nicht erlaubt ist und auch schnell gefährlich wird. Wir haben mehrere Kameras hier auf dem Gelände installiert. Ja, weil ne, alles ablaufen geht auch nicht, das wird ein bisschen viel. Und dann können die das so ein bisschen checken an den neuralgischen Punkten, dass hier wirklich kein Blödsinn stattfindet. Und wir haben eine Schranke, weil wir hier nichts mit motorisiertem Verkehr haben wollen. Autos, Mopeds, was es da alles noch so gibt. Also heute ist jetzt so ein üseliger Tag. Ne? Manche sind vielleicht noch beim Hausputz und Einkaufen. Aber bei schönem Wetter, Wochenende, rappelsvoll. Alles. Fahrradfahrer, Jogger, Familie mit Kindern, Leute, die Hundetrainings machen, tausende Millionen von Fotografen. Es ist richtig voll. Und wenn dann noch hier ne, motorisierter Verkehr kommt, das passt nicht gut zusammen. Und wir haben es auch geschafft, in die Top 10 der Urban Parks zu kommen. Die britische Zeitschrift The Guardian hat irgendwann mal so geguckt, was sind denn die schönsten Urban Parks auf der ganzen Welt. Und wir sind unter den ersten 10. Da freuen wir uns als Duisburg ja doppelt und dreifach. Also wir sind in einer Linie mit zum Beispiel dem Highline Park in New York zu nennen. Diese stillgelegte Trasse, wo man jetzt auch so schön durch New York flanieren kann. Ne? Und das macht uns natürlich auch doppelt stolz.
Neben den vielen Freizeitangeboten ist ein Großteil der alten technischen Anlagen vorhanden. Die schon erwähnte Industriekultur in Reinform. Dreh- und Angelpunkt der Führung ist der Hochofen 5. Nix Stahl, haben wir schon gehört, aber Eisenproduktion. Das macht man mit Eisenerz und Koks. Mal einfach ausgedrückt ist Koks nichts anderes als gesäuberte Kohle. Mit einem Kohlefeuer käme man nämlich nur auf 900 Grad. Damit Eisenerz schmilzt, braucht es aber locker 2000. Das schafft man nur mit Koks, also der Aufbereitung der Kohle zu reinem Kohlenstoff. Koks erreicht 1400 Grad. Fehlen also noch schlappe 600, aber das schafft man wie beim Grillen oder am Lagerfeuer, nur etwas größer.
Wenn Sie mal da vorne hinschauen, da stehen so drei komische runde Tonnen. Wir haben so einen runden Deckel, die nennen wir Winderhitzer, weil wir sagen zu der Luft am Hochofen Wind, ist einfach der Fachausdruck. Das ist aber die ganz normale Luft, wo wir hier drin stehen. Das ist kein reines Sauerstoffgemisch oder so, das ist ja viel zu teuer. Und es funktioniert besser, wenn wir die Luft oder den Wind vorher warm machen. Können Sie zu Hause mal ausprobieren, wenn Sie noch mit Kohle grillen oder so, dann nehmen Sie mal mit der Verlängerungsschnur den Föhn. Dann geht das richtig ab. Und das machen wir am Hochofen auch. Also wir machen die Luft vorher warm. Das heißt, die Tonnen waren so gefüllt mit so Lochsteinen in so einem Gittersystem, dass ich so ganz viele Zwischenräume bekomme. Und da rein habe ich brennbares Gas gepackt. Dann brenne ich dieses Gas ab. Dadurch werden diese Steine da drin irre heiß. Und sobald das Gas abgebrannt ist, sauge ich die Luft an, packe sie da rein. Und durch die Strahlungshitze oder Wärme der Steine erwärmt sich der Wind und die Luft auch.
Den Rest macht dann Technik, die es schafft, die Temperatur von über 2000 Grad zu erreichen.
Das ist eine Temperatur, die können wir uns alle null die Bohne vorstellen. Das ist auch besser so, weil bei 1400 Grad macht der Mensch nämlich nur einmal pfft und dann ist der weg. Wir verdampfen bei 1400 Grad, das halten wir nicht aus. Aber am Hochofen ist alles XXL, ne? Groß, schwer und heiß, sonst funktioniert das einfach nicht.
Einfache Rechnung, 1400 plus 1400 macht theoretisch 2800. Rein in den Ofen und ab geht's. Nee, so einfach ist es dann doch wieder nicht.
Wir haben hier unseren Hochofensack. So nennt man diesen gewaltigen Leerraum, den man hat. Und von oben wird der Hochofen befüllt oder beschickt, wie man richtigerweise sagt. Das war früher wie so eine Art Schichtsalat. Koks, Erz und Kalkstein, den brauche ich, ne, weil der die Schlacken irgendwie bindet. Wir haben es geschafft auf diese Ebene, wo so dicke Rohre in den Hochofen hineinführen. Dann dürfen Sie sich einmal umdrehen. Diese komischen Bullaugen, das waren alles Öffnungen für die Rohrzuleitung. Das heißt, das war meine Heißwindeinblasung, wovon ich gerade gesprochen habe, ne? Die heiße Luft. Das heißt, hier hinter habe ich mein Feuerchen, 1400 Grad. Jetzt kommt 1400 Grad heiße Luft dazu. Das heißt, hier hinter war die heißeste Stelle im Ofen. 2000 Grad, das heißt, da geht die Post ab. Ne? Also da passiert jetzt endlich das, wofür ich das Ganze hier mache. Es entsteht flüssiges Roheisen, es tropft durch ein Gestell eine Etage tiefer und wenn genug da ist, steche ich ab.
Allerdings, bei so einer Hitze muss der eigentliche Ofen gekühlt werden, denn wenn er, wie es im Fachchinesisch heißt, durchglühen sollte, bringt nur noch Weglaufen Rettung. Der Hochofen 5 ist nie durchgeglüht, in der Regel läuft bzw. lief alles regulär bis zum Abstich. Blick nach unten, dahin müssen wir jetzt, meint Manuela, also Treppen wieder runter.
Schmelzebene, das heißt, da ist das flüssige Roheisen entstanden. Dann tropft das eine Etage tiefer, sammelt sich und wenn genug da ist, steche ich ab. Und zu Beginn war das Handarbeit. Das heißt, der Schmelzer, der hatte eine lange Eisenstange in der Hand und hat in diesem Loch da rumgepokelt, ne, bis es flump gemacht hat. Das heißt, der ist durchgestochen und dann darf der mal schön zackig schnell auf die Seite springen, weil dann schießen da ungefähr 120 Tonnen flüssiges Roheisen raus mit einer Temperatur von etwa 1400 Grad. Das sollte besser nicht über Ihre Füßchen laufen. Sie sagen dann nicht so, ui, das ist aber heiß. Sie sagen, oh, der Fuß ist weg. Und wenn Sie jetzt denken, was erzählt die da für ein Blödsinn? Ich habe das doch gesehen. Schulbücher, Fernsehdokumentation, Berichte von Sendung mit der Maus oder was auch immer. Die haben doch diese silbernen Mäntel an, Hochsicherheitsschuhe, Helme, Blendvisiere, den ganzen Tralafidi. Ja, später. Reden wir mal nach dem Zweiten Weltkrieg von. Ne? Zu Beginn gab es das alles gar nicht. Das heißt, die standen hier mit der ganz normalen Klamotte. Die ausrangierte Hose, das olle Hemd von zu Hause, was nicht mehr ganz frisch war, ne? Was schon Löcher hatte, durchgewetzt war, das hast du hier zum Arbeiten angezogen, um das aufzutragen. Es gab nichts an Schutzkleidung. Sie haben sich nur besondere Schuhe angezogen, weil als Schmelzer piekse ich ja dann nicht nur einmal das Loch rein, mach auf, leg mich in die Ecke und warte bis fertig, sondern ich darf hier an der Rinne auch arbeiten. Manchmal, ne, muss ich so eine Probe fürs Labor nehmen oder wenn der Druck nachlässt, dann habe ich so einen Schieber, dann drücke ich das noch durch die Rinne. Natürlich kann das sein, dass ich so einen Spritzer auf den Schlappen bekomme. Ne? Und bevor ich mich jetzt runterbeuge und meinen Schnürsenkel auffummel und versuche, den Schuh auszuziehen, das kann ich trainiert haben wie doof. Das dauert definitiv zu lange. Das ist so unglaublich heiß, das dauert ja keine Sekunde. Und dann ist der Schuh durch und der Fuß ist auch ziemlich ramponiert und weg. Deswegen ging das nicht. Und deswegen haben sie sich besondere Schüchchen angezogen. Und wenn man von Duisburg aus stramm gen Westen fährt über die Autobahn, wenn kein Stau ist, dann sind sie in knapp einer halben Stunde in einem Land, wo es die Schuhe heute noch gibt. Der Holzklumpen, ne? Wie die Frau Antje mit dem Käse. So, das ist der perfekte Schuh, um hier zu arbeiten. Weil Holz ist ein schlechter Wärmeleiter. Und das Beste, was ich mit so einem Holzklumpen machen kann, wenn ich da so einen Spritzer drauf bekomme, da tüttel ich mir einfach von den Füßen und wenn das da reinfällt, weg, egal. Hauptsache, du hattest dein Füßchen noch. Das war ja ein Fertigprodukt. Ich meine, heute ist das ein super teurer Souvenirartikel, aber das hat nichts gekostet. Da lag irgendwo in der Ecke so ein Riesenhaufen. Wenn weg, nächster. Absolut elementar und wichtig. Und dann haben die Jungs sich noch was Besonderes angezogen. Und zwar wollten die sich vom Hochofenfloh schützen. Funkenflug. Also das kommt ja mit Schmackes da raus. Das heißt, ich habe hier einmal dieses gelbrot glühende Bächlein, was hier durchwabert und am Abstichloch fliegen diese glühenden Eisenteilchen in alle Richtungen. Und deswegen haben die Jungs sich so einen Filzhut aufgezogen. Ich sage immer, wie die Touris am Oktoberfest, ne? So ein Seppelhut. Und das war der Schutz für die empfindlichen Stellen, Gesicht, Augen. Und man denkt so, habt ihr sie noch alle? So ein Filz und ein Holzschlappen, dann nennt ihr Arbeitsschutzkleidung, aber in so einem Arbeitsplatz, ihr tickt doch nicht ganz sauber. Aber es gab nichts anderes. Aber die Jungs, die hier ihren Arbeitsplatz bekommen haben, da ging das aber ratzfatz, dass Mama und Papa die Arme hochgerissen haben und haben gesagt, super Junge, dass du hier den Arbeitsplatz bekommen hast. Warum? Du hast hier ganz gutes Geld verdient. Also wenn man sich mit anderen Handwerksberufen vergleicht, ne? Deine Kumpels aus der Schule, Maurer, Schreiner, Dachdecker oder sowas, hier hast du das Doppelte bis dreimal so viel verdient, weil ne, sonst kommt ja auch keiner und ist ja auch schwer und nicht ganz ungefährlich.
So funktioniert das mit dem Eisen, könnte es bei der Maus heißen. Und so wurde es bis 1985 auch gemacht. Rund um die Uhr.
Immer. Ein Hochofen macht keine Mittagspause, kein Feierabend, kein Wochenende, keine Ferien. Gar nicht. Der muss rund um die Uhr laufen. Und warum? Immer wenn hier was ja geschmolzen ist, sackt das ja ab. Bekomme ich unter dem Deckel wieder Platz, haue ich direkt die nächste Ladung Material drauf. Der Hochofen ist immer randvoll. Je höher ich komme, desto mehr nimmt die Temperatur ab. Das heißt, oben unterm Deckel, also die Lichtbühne, da sind noch so ungefähr 200 Grad. Ist zwar kuschelig warm, ändert aber nichts an meinem Aggregatzustand. Das heißt, das Material da oben ist lose, hier ist es flüssig und in der Mitte irgendwas dazwischen. Und wenn ich den Hochofen jetzt ausmachen würde, wäre alles, was da drin ist, würde ja zu einem super mega Klumpen zusammenbacken. Und wenn der kalt und hart wird, ist der Hochofen total schein. Deswegen läuft der immer rund um die Uhr.
Das mit dem Landschaftspark dauerte dann noch eine Weile. Diesen gibt's seit 1994 und seit 2000 steht der ehemalige Industriekomplex unter Denkmalschutz. In Sachen Freizeit hat der Landschaftspark wirklich viel zu bieten, vor allem viel Grün auf der Fläche von 180 Fußballfeldern. Im Sommer gibt's Fackelführungen, Open-Air-Kino, Konzerte, den Gasometer zum Tauchen, einen Lehr- und Lernbauernhof und jede Menge Freiflächen zum Spielen und Bewegen. Es warten ein Besucherzentrum und natürlich Gastronomie. Nicht zu vergessen, das Programm für die ganz Wagemutigen.
Ein gutes Beispiel ist der Hochofen 2, das ist der hinter mir, wo wir drauf gucken. Den hat man zum Hochseilkletterofen umgebaut. Also da muss man starke Nerven haben und absolut schwindelfrei sein. Also den Hochofen 5 geht man hier gesittet und ordentlich gut gesicherte Treppen rauf und runter. Und wer da am Hochseilkletterhochofen unterwegs ist, der benutzt nicht wirklich viele Treppen. Und wenn Sie mal auf den Hochofen schauen, sehen Sie auf der linken Seite ein dickes, fettes Rohr. Das ist das Gichtgasrohr, das ist das Gas, was bei diesen Prozessen im Hochofen entsteht. Das muss ich absaugen. Und dann laufen die Kletterer an dem Rohr außen nach oben. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und dann ist man auch genauso hoch, wie man, wenn man beim Hochofen 5 die Aussichtsplattform erreicht. Und dann ist der Nervenkitzel noch nicht zu Ende. Der Paniklevel geht noch weiter, weil dahinter liegt exakt baugleich der Hochofen 1. Und dann sind zwischen Hochofen 1 und 2 sind drei Stahlseile gespannt. Das eine ist für ihre Füßchen und die anderen beiden sind über Kopf, wo sie sich dran festhalten und sich einhaken. Und dann gehen sie so Also ich würde nie so gehen, ich würde so gehen, so. Ne? Sie gehen dann so von einem hoch oben zum anderen und sie haben nur dieses eine Seil unter den Füßen und dann kommt 40 Meter gar nichts und dann der Schrott.
Es aber immer gut gebucht, sagt Manuela noch. Jede Menge leben im ehemaligen Eisenhüttenwerk von Duisburg-Meiderich. Auch darum kommt man zurecht zum musikalischen Schluss.
Wenn über Duisburg die Sonne untergeht und sich das Abendrot auf vermooste Gleise legt, dann wird das Ruhrgebiet zum schönsten Ort der Welt. Auch wenn es sonst vielleicht nicht jedem sofort gefällt.
Das waren ein paar Eindrücke aus Duisburg, falls man über eine Stadt wirklich reden darf, wenn man gerade mal 24 Stunden dort war. Da gibt's das Vorurteil und dann auch die subjektiven Eindrücke. Fazit: war und ist spannend. Danke fürs Zuhören. Bitte denkt an die Abos von Website bzw. Podcast auf den bekannten Kanälen von Spotify bis Apple und Google bis Amazon. Beides kostet nichts, lohnt aber. Sage ich jetzt mal so.
So, Vater, jetzt kannst du liegen bleiben.